Ganz besonders geprägt hat mich eigentlich die Tatsache, dass wir unheimlich viele Beschäftigte im Gesundheitswesen haben, die tatsächlich auch privat für dieses Thema brennen, die aber im betrieblichen Umfeld wenig berücksichtigt werden. So, das heißt also, das Mitnehmen der Beschäftigten war für mich immer das A und O.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute begrüßen wir Herrn Thomas Voss. Er ist ehemaliger kaufmännischer Direktor der LWL-Kliniken in Münster und Längerich. Und darüber freuen wir uns sehr, er ist auch Gastjuror für den Lofert-Preis 2025. Hallo, Herr Voss.
Schönen guten Morgen, grüße Sie.
Wir möchten heute mit Ihnen über das Ausschreibungsthema des aktuellen Lofert-Preises sprechen. Das Thema lautet Green Hospital, Umweltschutz und Ressourceneffizienz in Krankenhäusern. Es geht also um die ökologische Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen, das ja eines der größten CO2-Schleudern in Deutschland ist, kann man so sagen. Zunächst jedoch nochmal ein Hallo an meine Kollegin Tanja Brunner. Wir führen gemeinsam durch das Interview.
Guten Morgen zusammen.
Und ich bin Julia Haug und dieser Podcast wird aufgenommen am 14. Januar 2025. Dann komme ich mal gleich zu meiner ersten Frage, Herr Voss. Sie haben bereits in den 80er Jahren in den LWL-Kliniken Umweltmanagementbeauftragte benannt oder mit ihnen gearbeitet und Ende der 90er, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, in der Münsteraner Klinik ein, Entschuldigung, Umweltmanagementsystem EMAS etabliert. Aus der Perspektive Ihrer heutigen, ja doch arg gebeutelten Managementkollegen gefragt, hatten Sie damals zu viel Zeit oder zu viel Geld?
Weder noch, weder noch. Also einmal muss man natürlich sagen, die Stadt Münster ist ja immer schon eher umweltbewegt gewesen. 300.000 Einwohner damals und immerhin fast 50.000 Studierende. Das ist schon was Besonderes, muss man sagen. Aber wir hatten weder zu viel Zeit noch zu viel Geld. Wir haben damals schon angefangen, uns aufgrund engagierter Einzelpersonen intensiver zu beschäftigen mit dem Thema Umweltschutz. Also es wurden Batterien getrennt gesammelt, es wurde Glas getrennt gesammelt, es wurden die ersten Fassaden begrünt und es wurden die ersten Wiesen in Wildblumenwiesen umgewandelt. Das war damals schon sehr außergewöhnlich. Und dann ist im Jahre 1998 ja das EMAS-System, das Europäische Umweltmanagementsystem, erweitert worden auf die Gesundheitsbranche. Und wir hatten damals 1998 eine Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen, das war die Bärbel Höhn. Und Bärbel Höhn hat gesagt, wir werden wahrscheinlich Krankenhäuser so ein bisschen zum Jagen tragen müssen. Also hat sie ein Projekt aufgelegt und mit diesem Projekt war eine Förderung verbunden. 10 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen sollten auf eine EMAS-Validierung vorbereitet werden und 1999, Ende 99 validiert werden. Wir haben das damals als echte Chance gesehen, haben gesagt, das kostet wirklich nicht viel Geld, es kostet natürlich ein bisschen Zeitaufwand. Wir können aber eigentlich nur davon profitieren. Haben uns an dem Projekt beteiligt, es sind tatsächlich 10 Krankenhäuser zusammengekommen und die LWL-Klinik in Münster ist als erstes psychiatrisches Fachkrankenhaus in der Bundesrepublik Deutschland nach EMAS validiert worden. Und tatsächlich ja bis heute dabei geblieben. Das zeigt auch schon sehr deutlich, dass es ein System ist, von dem wir sehr, sehr profitiert haben und hinter dem ich nach wie vor auch zu 100% stehe.
War das quasi so der Ausgangspunkt, was Sie dazu bewogen hat, mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit in der stationären Versorgung zu beschäftigen?
Ja, also wie gesagt, wir haben so an Einzelbeispielen vorher schon ein bisschen was gemacht, aber die Systematik fehlte. Das war ja immer so ein bisschen so, ne, wir haben jetzt gerade mal Zeit, wir machen was oder jetzt lassen wir es erstmal bleiben. Das ist ja mit einem solchen System nicht machbar. Ein Managementsystem lebt ja von dem PDCA-Zyklus Plan, Do, Check, Act, also dieser permanente Verbesserungsprozess. Und das war tatsächlich EMAS, was uns sozusagen da herangeführt hat, weil sie müssen ja Jahr für Jahr sich neue Umweltziele setzen, sie müssen Jahr für Jahr auch entsprechend nachweisen, was und wie sie umgesetzt haben. Sie müssen Kennzahlen veröffentlichen, welchen Erfolg das gebracht hat. Und das war, wie gesagt, die absolute Initialzündung, auf der sich alles Weitere später auch aufgebaut hat. Es ist ja später dann auch zu dieser Umweltnachhaltigkeit, ja auch dieser soziale Aspekt dazugekommen. Aber der Auslöser für all diese Entwicklungen ist tatsächlich unser EMAS-System gewesen.
Und um nochmal auf Ihren beruflichen Werdegang zu sprechen zu kommen, welche Erfahrungen oder Projekte aus Ihrer bisherigen Laufbahn haben Sie besonders geprägt, wenn es um Green Hospitals geht?
Also ganz besonders geprägt hat mich eigentlich die Tatsache, dass wir unheimlich viele Beschäftigte im Gesundheitswesen haben, die tatsächlich auch privat für dieses Thema brennen. Die aber im betrieblichen Umfeld wenig berücksichtigt werden. So, das heißt also, das Mitnehmen der Beschäftigten war für mich immer das A und O. Und oft waren es kleinere Projekte. Und ein Projekt, was mir wirklich ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, das ist, was das angeht, mein absolutes Leuchtturmprojekt. Wir haben 2013 bis 2015 an einem Projekt der Fachhochschule in Münster teilgenommen, des Instituts für nachhaltige Ernährung, dem ISAN. Da ging es um das Vermeiden von Lebensmittelabfällen. Und wir haben ein unglaublich motiviertes Küchenteam dabei gehabt. Die waren unglaublich engagiert. Und ich werde nie vergessen, eine Mitarbeiterin, damals noch eine ungelernte Kraft, wie es immer so schön heißt, ne, total pfiffig, ist heute auch, hat eine Ausbildung als Köchin gemacht, gebürtig aus Afrika, die also mit Migrationshintergrund bei uns war und die dann sagte: Herr Voss, ich bin so glücklich. Bei mir zu Hause wissen die Menschen nicht, wie sie überleben sollen. Und wir werfen so viele gute Lebensmittel weg, die alle noch in Ordnung sind. Und endlich tun wir was daran. Und die waren mit einem solchen Feuereifer dabei. Das hat mir nur noch mal gezeigt, ja, wenn wir die Menschen beim Herzen packen können, wenn wir sie also emotional berühren können mit den Themen, dann erreichen wir auch was. Und das war für mich auch noch mal so ein ganz prägendes Erlebnis, neben den vielen anderen Beispielen, wo ich sagen muss, wir haben viele Umweltziele aus der Mitarbeiterschaft gewinnen können. Die sind gerne mit dabei. Und das macht es für mich eigentlich aus.
Ja.
Aber Grundvoraussetzung, die Führungsspitze muss auch mitmachen und überzeugt sein.
Ja, das stimmt. Es ist ja tatsächlich auch bekannt, dass nur ein kleiner Teil der Belegschaft oft nur per se Lust hat auf Veränderung. Wie haben Sie das denn damals geschafft, die Belegschaft und vielleicht auch die Führungsspitze zu überzeugen, den ja doch manchmal eher steinigen Weg zum Ökomanagementsystem zu gehen?
Ja, also ich sag mal, die Führungsspitze zu überzeugen war nicht ganz so schwierig, weil ich ja sozusagen auch damals schon zwar noch nicht in der Funktion des kaufmännischen Direktors war, aber darunter angesiedelt in der ersten Führungsebene. Da fällt das schon leichter sozusagen, da auch gegen Widerstände anzuarbeiten. Ich hatte damals einen Chef, der auch durchaus für das Thema offen war, der die Vorteile auch gesehen hat. Bei den Beschäftigten war es natürlich zum Teil schwierig. Das war erstmal Kernerarbeit, auch zu sagen, wir meinen das ernst. Das war die eigentliche Grundtendenz, so nach dem Motto, kommt mir jetzt nicht noch mit was Neuem um die Ecke, was wieder so ein Strohfeuer wird. Da zu überzeugen, nein, es ist kein Strohfeuer, wir wollen dranbleiben, wir wollen kontinuierlich an den Themen arbeiten, wir wollen eure Ideen auch mit aufgreifen. Das war so ein entscheidendes Element. Und als dann erstmal klar war, man kann mit dem Thema Nachhaltigkeit, und das war damals schon so, auch in der Öffentlichkeit unheimlich gut punkten. Ein psychiatrisches Fachkrankenhaus kommt per se relativ selten in der Lokalpresse zum Vorschein. Es sei denn, man schaltet Anzeigen und hat dann dadurch auch mal einen redaktionellen Text dabei. Aber mit den Themen rund um das Thema Umwelt, rund um das Thema Nachhaltigkeit, das sind Themen, die interessiert der Leser, die Leserin vor Ort. Und damit haben wir unheimlich viel positive Berichterstattung erleben dürfen. Und das ist einfach etwas Besonderes. Das heißt, die Reputation unserer beiden Kliniken in Münster und Lengerich ist an diesem Thema unglaublich gut gewachsen, weil wir unzählige positive Berichterstattungen auch in der Lokalpresse gehabt haben. Und spätestens das hat auch alle Beschäftigten davon überzeugt, ne, es macht Spaß, es macht Sinn mitzumachen. Punkt eins. Und Punkt zwei, ich glaube, es gibt keinen Bereich bei uns in den beiden Kliniken, in dem so viele Mitarbeiterimpulse umgesetzt worden sind, wie genau in diesem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und das ist ja etwas, was auch eher die Ausnahme als die Regel ist, dass Beschäftigte Ideen bringen, was könnte man verbessern? Und dann auch feststellen, die werden tatsächlich umgesetzt, die versackern nicht irgendwo in der großen Institution. Und ich glaube, das ist ein zweiter wichtiger Aspekt, dass man den Beschäftigten das Gefühl geben kann, real, meine Ideen werden hier auch in diesem Bereich mit berücksichtigt. Und dann kommt ein dritter Punkt dazu. Mitarbeiter wollen heute gerne eben bei einem Unternehmen arbeiten, was sich um diese Nachhaltigkeitsthemen auch tatsächlich ernsthaft bekümmert und bemüht.
Ja.
Ja, dazu gibt es inzwischen sogar schon Zahlen, ne, dass sie tatsächlich weniger Probleme haben, Stellen nachzubesetzen oder neue Mitarbeitende zu gewinnen.
Mein jüngstes Beispiel, was ich dazu gerne erzähle, ich bin jetzt ja im Ruhestand und wir mussten ja die Funktion des Umweltmanagementvertreters in den beiden Kliniken neu besetzen. Der Umweltmanagementvertreter ist sozusagen die höchste Instanz in dem Unternehmen für diesen Bereich. In Lengerich macht es mein Nachfolger als kaufmännischer Direktor, der Timo Siebert. Und in Münster ist es der Pflegedirektor geworden, Michael Lison. Das heißt, der Vertreter der größten Berufsgruppe verantwortet jetzt auch unser Umweltmanagement. Und Michael Lieson hat mir neulich noch gesagt, er fragt mittlerweile jede Bewerberin, jeden Bewerber, warum wir? Münster gibt es 7 Krankenhäuser und drumherum auch ganz viele Arbeitgeber, wo man sich bewerben kann. Er sagt, ich höre immer häufiger, ich habe vorher gegoogelt, habe mich dafür interessiert, ihr seid nachhaltig, glaubwürdig unterwegs und deswegen seid ihr mein Arbeitgeber und nicht einer der anderen Anbieter. Also das scheint sich tatsächlich mittlerweile auch in der Praxis so auch durchzusetzen.
Ein guter Punkt, um den Fachkräftemangel auch ein bisschen
Ja,
entgegenzuwirken.
unbedingt.
Absolut. Super.
Bevor wir nochmal auf die Frage EMAS oder vielleicht ein anderes Umweltmanagementsystem eingehen, hat mich in der Recherche beschäftigt. Es gibt ja inzwischen schon ziemlich viele Klimamanagerinnen oder Umweltmanagementbeauftragte, nein, nicht unbedingt, aber Klimamanager sind ja so ein, haben ja ein eigenes Netzwerk auch in Suke. Es gibt total viel technische Möglichkeiten, die auch umgesetzt werden. All das, es tut sich total viel, ist gerade so mein Gefühl. Aber reicht das, beziehungsweise wie schätzen Sie insgesamt so in der Krankenhausszene gerade das Thema, vor allen Dingen auch ökologische Nachhaltigkeit ein, weil das ist Ausschreibungsthema?
Also es ist in den letzten Jahren, ich habe ja einen ganz guten Überblick darüber, tatsächlich schon eine Menge passiert. Gleichwohl ist es bei weitem noch nicht bei allen angekommen. Also ich sage mal, wenn ich auch an die Stichworte denke, Energieeffizienzgesetz, na, das ist ja eine ISO 50001 versus EMAS fordert ab einem bestimmten Energieverbrauch. Wenn ich an die CSRD, die Berichterstattung denke, da erlebe ich oft noch, naja, komm, gibt bald eine neue Bundesregierung, wird schon nicht so schlimm werden, wie es im Moment so ist. Großer Irrtum, großer Fehltrugschluss, ja. Das heißt also, da gibt es mit Sicherheit noch Nachholbedarf. Ich persönlich bin allerdings auch der Meinung, das eine sind sozusagen die baulich-technischen Maßnahmen. Da kann man wirklich eine Menge holen, das ist klar. Wenn ich das machen will, muss ich allerdings auch eine investive Vorleistung treten. Das ist auch logisch. Also da muss auch sicherlich noch mal Geld anders untergebracht werden, wenn man da viel erreichen will. Ich glaube, ohne da auch eine Förderung von Bund und Ländern wird es da nicht gehen. Aber mindestens so wichtig wie die technische und bauliche Situation, schätze ich persönlich ja auch ein, wie nehme ich meine Beschäftigten mit? Also erstens ist es so, ne, Münsterlänge haben zusammen 2400 Beschäftigte. Die wollen Nachhaltigkeit ja nicht nur im Unternehmen, die sollen auch privat was mit nach Hause nehmen. Die sollen noch mehr leben. Das ist das eine. Und das zweite ist immer mein Beispiel. Ich kann jedes Gebäude noch so toll dämmen. Ich habe noch so eine tolle Heizungsanlage haben. Wenn ich im Winter durchs Gelände gehe, sehe, dass die Fenster auf Kipplüftung stehen. Dahinter ist der Heizkörper an. Dann weiß ich, na, ein ganz großer Teil hängt nicht an der Technik, hängt nicht am Bau, sondern hängt am menschlichen Verhalten. Und die müssen wir auch mitnehmen. Und da, glaube ich, liegt noch ein mindestens genauso großes Fund. Das ist auch Kernarbeit, die man da leisten muss. Aber ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Potenzial.
Wo sehen Sie denn die größten Umweltbelastungen, die von Krankenhäusern ausgehen?
Das ist sicherlich unterschiedlich. Also ganz, ganz viel liegt in dieser sogenannten Scope 3 Lieferkette. Also da passiert ganz, ganz viel. Da sind wir auch angewiesen auf einen engen Schulterschluss zwischen Einrichtungen des Gesundheitswesens auf der einen Seite, der Logistik auf der zweiten Seite und natürlich den Herstellern als drittes, wenn ich an Einwegprodukte denke und so weiter. Also ganz, ganz viel, insbesondere der CO2-Belastung liegt ja in der Vorlieferkette. Da muss man sicherlich auch ganz gezielt nochmal hingucken. Ansonsten ist es natürlich klar, es ist insbesondere das Thema Mobilität und es ist natürlich, wenn man an CO2 denkt, natürlich die Energieversorgung und als dritter großer Punkt ist es auch das Thema Essen im Krankenhaus. Also auch dieser Bereich. Wie ernähren wir unsere Patienten und nicht nur die Patienten, sondern auch die Beschäftigten, hat auch einen sehr großen Impact auf das Thema gerade CO2-Belastung.
Und Sie sagten gerade, das sind diese drei größten Umweltbelastungen, die von den Krankenhäusern ausgehen. Wenn man es jetzt umdreht, sind das wiederum, wären das auch die Maßnahmen, die Ihrer Meinung nach besonders wirksam sind, um die ökologische Nachhaltigkeit zu erhöhen, wenn man sich diesen drei Themen widmet?
Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend damit, so sozusagen Blaupausen auszusprechen. Sondern wenn man diese drei Themen im Griff hat, dann ist alles gut. Meine Erfahrung ist erstens, ne, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Das ist das eine. Jedes Krankenhaus hat eine sehr individuelle Historie, eine sehr individuelle regionale Einbindung, ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Wie weit ist man eigentlich in bestimmten Bereichen tatsächlich? Ich glaube, man muss als Verantwortlicher im Krankenhaus genau hingucken. Wir kennen das ja aus dem Thema CSRD, diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, mal die Bestandsaufnahme zu machen. Wo bin ich eigentlich und wo ist in meinem Bereich, in meinem Krankenhaus sozusagen der größte Schatz zu heben, was das angeht? Man fängt natürlich immer an mit den sogenannten Low-Hanging Fruits, wie man so schön sagt, ja, und arbeitet sich weiter fort. Mein Credo an der Stelle ist immer im doppelten Sinn des Wortes einfach mal anfangen. Also nicht sozusagen zu lange zu reden und zu diskutieren, sondern einfach mal ins Handeln zu kommen.
Ohne sich jetzt genau festzulegen, können Sie uns trotzdem ein paar Beispiele, konkrete Beispiele nennen?
Ja, also ganz klar, wo für mich ein wirklich großer Hebel ist, weil ich wirklich eine Menge erreichen kann, ist tatsächlich das Thema Ernährung im Krankenhaus. Das wissen wir alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Es gibt ein paar Leuchttürme in der Bundesrepublik. Es gibt viel Krankenhausernährung, wo es wirklich hakt nach wie vor. Da ist eine Menge zu bergen. Da ist es relativ einfach auch anzusetzen, wenn man das möchte. Und ich erreiche damit ja nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern eben auch viele, viele hunderttausend Beschäftigte im Gesundheitswesen, die auch in der Einrichtung tatsächlich essen. Das ist für mich einer der größten Hebel, die wir tatsächlich an der Stelle haben.
Und meinen Sie damit eine Essensverschwendung oder auch die Herstellung? Also ist das Bio, ist das Fair Trade und so
Beides.
weiter?
Beides. Also ich sag mal, es bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig. Ist das Essen schlecht oder eher nicht gut sozusagen, da habe ich in der Regel auch eine deutlich höhere Wegwerfquote. Ich muss mir beides angucken. Wenn ich zusehe, dass ich in einer Klinik nach Möglichkeit möglichst frisch koche, so ich noch eine eigene Küche habe, möglichst wenig vorverarbeitete Lebensmittel einsetze, viel eben gucke, dass ich auch Produkte aus ökologischem Landbau bekommen kann, wenig Fleisch, mehr pflanzliche Ernährung, da kann ich unglaublich viel erreichen. Und auch das muss man einfach sagen, ne? Wenn es gut aussieht, wenn es lecker schmeckt, kommt das auch bei allen an, selbst bei den notorischen Fleischessern. Da, die Erfahrung habe ich auch tatsächlich gemacht.
Ja, das kann ich mir gut
Ja.
vorstellen. Und in diesem Falle hilft es tatsächlich auch noch der Patientengesundheit. Das ist ja nicht nur genau das Wegwerfen und die Nachhaltigkeit in der Produktion, sondern tatsächlich auch in der Patientenversorgung ist es auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Und
Richtig.
eventuell hilft es sogar auch noch, dass man den Patienten und Patientinnen zeigt, wie gesunde Ernährung zu Hause gehen könnte. Ich würde gerne noch einmal auf diese Frage kommen, warum ein EMAS? Das ist ja der absolut höchst anzunehmende europäische Standard. Sie haben mal gesagt, so werden Sie zitiert auf LinkedIn von Ihrem Kollegen Herrn Graf, dass EMAS gibt Ihnen Sicherheit und lässt Sie gut schlafen. Also es ist ja nicht nur so, dass Sie das freiwillig, also inzwischen die Krankenhäuser freiwillig machen, sondern es geht ja einfach darum, die CO2-Ziele zu reduzieren und eigentlich zumindest zurzeit noch relativ ehrgeizig zu reduzieren, um, ich meine, 40% bis 2030 im Vergleich zu 1990. Genau, wenn Sie jetzt mal so einen Vergleich anstellen könnten für jemanden, der zuhört und vor dieser Frage steht, okay, ich mache es dann halt mal richtig und etabliere eben nicht nur oder suche nicht nur die Low-Hanging Fruits, sondern etabliere ein Umweltmanagementsystem. Welches würden Sie oder wo sind die Unterschiede? Also es gibt jetzt das EMAS, es gibt die ISO 14000 und die ISO 51000 zum Energiemanagementsystem. Das ist wahrscheinlich das niedrigste Niveau dann. Wie sehen Sie da die Unterschiede und lohnt sich der Aufwand wirklich?
Ja, also ich bin ja, wie gesagt, seit 1999 mit
Ja.
EMAS unterwegs, bin wirklich ein glühender Anhänger von dem EMAS-System. Man muss also einmal, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, den Vergleich ziehen zwischen der ISO 50001 und EMAS.
Ja.
Das eine ist ja rein auf Energiemanagement bezogen und das andere ist ein komplettes Umweltmanagement. Wie hoch sozusagen der EMAS-Standard an der Stelle liegt, zeigt sich daran, dass der Gesetzgeber im Energieeffizienzgesetz als einziges Umweltmanagementsystem EMAS zugelassen hat, aber nicht die ISO 14001. Also Sie haben nach dem
Ja, das wusste
Energieeffizienzgesetz
ich
nur
nicht.
die Wahl 50001 Energiemanagement und EMAS, sonst nichts. So. Das zeigt schon mal deutlich sozusagen den Level, den EMAS da auch tatsächlich einnimmt. Es ist so, dass die zweite große anerkannte Norm ist die ISO 14001 im Bereich des Umweltmanagements. Die beiden wandern ja auch so ein bisschen im Gleichtakt. Also ne, passt der eine sich an, passt der andere sich an. Aber für mich ist ein großer Vorteil, dass EMAS auf das Umweltmanagement nach ISO 14001 sozusagen noch ein paar Schippen Kohlen oben drauf legt. Ein Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, warum schlafe ich besser? Die ISO 14001 fordert von Ihnen als Unternehmen, dass Sie die rechtliche Compliance erklären. Das heißt also in dem mittlerweile unglaublich komplexen Umweltrecht, was sich ja manchmal in Spezialgesetzen verbirgt, aber manchmal auch in allgemeinen Gesetzen, wenn ich so an Baugesetze beispielsweise denke, dass Sie die einhalten. Und EMAS geht darüber hinaus. EMAS fordert ja von Ihnen rechtliche Compliance. Das heißt, es wird mindestens stichprobenartig auch von dem Umweltgutachter geprüft. Und Sie dürfen sich keine Ausreißer erlauben. So, und das heißt für mich als damals Verantwortlichen, wenn mal was passiert, da ist keiner vorgefeit, kann ich im Zweifel immer sagen, ne, ich habe das höchstmögliche Sicherheitslevel über diese permanente Überprüfung meiner rechtlichen Compliance erreicht. Und mich dann, wie der Jurist sagt, zu exkulpieren, fällt mir deutlich leichter als bei allen anderen Systemen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, EMAS fordert deutlich intensiver als die ISO 14001 die Mitarbeitereinbindung. Das heißt also, ich kann da sozusagen nicht im Kleinen betreiben, sondern ich muss die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und ein dritter Punkt, den ich auch ausgesprochen positiv finde, anders als bei der ISO 14001, müssen Sie bei EMAS einmal im Jahr eine Umwelterklärung veröffentlichen. In dieser Umwelterklärung stehen sämtliche Input-Output-Daten und wichtige Parameter und Kennzahlen Ihres Unternehmens drin, bis hin zu den Umweltzielen, die Sie sich dann gesetzt haben und wie ist der Umsetzungsgrad und was haben Sie damit tatsächlich erreicht. Und was in dieser Umwelterklärung steht, ist ja von dem unabhängigen akkreditierten Gutachter ja auch als richtig bestätigt worden. Da ist null heiße Luft, die Sie reinschreiben können, sondern das ist alles valide, das können Sie so veröffentlichen, alles, was da drin steht, stimmt. Das ist für mich ein weiterer Punkt. Und darüber gibt es dann eben diese super positive Öffentlichkeitsarbeit, von der ich vorhin schon mal berichtet habe. Also für mich ist es das insgesamt rundeste System. Gibt sicherlich hier und da, wie bei allen Systemen, auch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere was bürokratische Aspekte angeht. Aber insgesamt gesehen ist es für mich wirklich das mit Abstand beste System. Und auch das ist ein Punkt, der für mich jetzt heute zählt. EMAS zahlt auch sehr stark ein auf die CSRD, also auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe im vorletzten Jahr gesagt, ich möchte einen ersten Nachhaltigkeitsbericht geschrieben wissen für die Klinik in Münster. Noch ist es keine Pflicht, noch ist es Kür. Wir haben uns damals entschieden, den Bericht nach dem DNK-Standard zu erstellen, mit dem Wissen, was schon kommt im Bereich der europäischen CSRD-Berichterstattung. Wir haben den ersten Bericht geschrieben. Ich habe diesen Bericht prüfen lassen durch unseren damaligen Wirtschaftsprüfer, der da auch schon sehr großes Interesse an dem Thema hatte und über ein unabhängiges Institut in Münster. Und beide haben bestätigt, dieser Nachhaltigkeitsbericht profitiert sehr stark von dem EMAS-Engagement, weil einfach viele Dinge auch bekannt sind und übertragen werden können. Also mit EMAS haben sie im Bereich Umwelt die Nachhaltigkeitsberichterstattung ja sozusagen eins zu eins schon drin und umgesetzt. Das hat uns unheimlich weitergeholfen an dieser Stelle. Und es ist eben halt, ne, ein System, wo Sie sagen, ich muss kontinuierlich an diesen Themen arbeiten. Und wenn man das tut, erkennt man auch die Vorteile.
Hatten Sie ein Beratungsunternehmen oder lassen Sie sich kontinuierlich da auch weiter schulen oder wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, also wir
Also
haben
ist ja.
bei der Erstvalidierung in Münster hatten wir ja 1999 eben halt das Unternehmen, was uns begleitet hat. Das war auch gut. Würde ich heute auch einem absoluten Neuling immer empfehlen, da sozusagen auch Hilfe anzunehmen. Entweder von einem Unternehmen, was es hat. Die stehen ja alle in einer veröffentlichten Liste. Oder eben halt über eins der einschlägig bekannten Umweltgutachter. In Lengerich ist es so, dass wir im Vorfeld von EMAS zweimal das Ökoprofit durchgeführt haben. Das ist ja eigentlich ein Angebot der Wirtschaftsförderung, ist aber erstmal eine gute Plattform, um zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich? So, dafür ist es richtig gut, ist aber kein Umweltmanagementsystem, aber war eine gute Basis. Da haben wir es tatsächlich ohne externe Beratung geschafft, aufgrund der Vorerfahrungen, die wir auch tatsächlich ja in Münster schon gesammelt hatten. Generell würde ich aber sagen, macht es Sinn, bei der Erstvalidierung sich da so ein bisschen auch unter die Arme greifen zu lassen, weil man kann einfach Fehler vermeiden, die das System unnötig kompliziert machen, möglicherweise. Von daher macht das Sinn, auf jeden Fall sich da externe Beratung einmal hinzuzuziehen.
Und das rentiert sich auch relativ schnell, würden Sie sagen. Also es sind ja schon dann auch Kosten. So Beratung
Ja,
ist ja nicht.
werde ich oft gefragt,
Ja.
sozusagen. Ja, persönlich muss ich nach den vielen Jahren sagen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann nicht immer hart rechnen. Also ich sage mal, wie will ich hart rechnen, dass wir jetzt viel mehr Bewerbungen von Beschäftigten bekommen, die sagen, bei euch will ich arbeiten, weil ihr das macht. Das kann ich monetär schwer bewerten. Wenn ich mal einen Strich drunter ziehen würde über die vielen Jahre Erfahrung, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es hat sich unbedingt ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt in vielen Bereichen monetär. Es hat sich in vielen Bereichen ausgezahlt, dadurch, dass wir eine deutlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit erzielen konnten. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt über eine unheimlich hohe Wertschätzung auch in unserer lokalen Politik. Es hat sich ausgezahlt über eine unheimlich positive Wahrnehmung unserer beiden Kliniken in der Öffentlichkeit.
Ja, das sind natürlich eher weiche Faktoren
Viele
tatsächlich,
weiche
wenn
Faktoren.
jemanden.
Das andere habe ich auch ein
Ja.
Stück weit selbst in der Hand. Ich kann ja
Ja.
selber entscheiden, bei meinen Umweltzielen setze ich Umweltziele um, die viel Geld kosten, nichts bringen, oder setze ich Umweltziele um, die zwar Geld kosten, aber sich auch schnell amortisieren. Das habe ich ja alles selber in der Hand als Unternehmen. Und ich sage mal, wenn das System einmal etabliert ist, dann sind die Folgekosten sehr überschaubar. Also der Gutachter, der 3 Tage bei der großen Validierung alle 3 Jahre ins Haus kommt, der kostet für einen Standort ungefähr 2.500 Euro. Das ist angesichts eines Gesamtbudgets von gut 90 Millionen Euro, glaube ich, verkraftbar. Und natürlich haben sie auch eigene Manpower, die sie einsetzen müssen. Unterm Strich müssen sie wahrscheinlich bald sowieso, weil sie irgendein System sich, eins der Systeme wird ohnehin kommen. 50.001 oder EMAS. Und da glaube ich nochmal, um den einen Vergleich nochmal zu machen, die 50.001 konzentriert sich eben auf das Thema Energie. Aber das ist ein Thema, mit dem werden Sie viele Beschäftigte nicht unbedingt mitnehmen können. Wenn Sie EMAS machen, sind Sie viel breiter aufgestellt, Sie haben die Lieferkette mit dabei, Sie haben Mobilität mit dabei und so weiter. Und deswegen glaube ich persönlich, ist man gut beraten, sich eben an dem Punkt auch tatsächlich für das breitere System auch zu entscheiden und auf EMAS zu gehen. Aber viele kommen aus der Nummer sowieso nicht raus und werden es machen müssen, eins von beiden.
Genau, einfach auch durch, genau, durch den hohen Verbrauch, den die Krankenhäuser haben, ne, in der Tat. Und natürlich auch durch die Berichtspflicht, die ja, glaube ich, auf alle jetzt inzwischen zutrifft.
Ja, auf die meisten zumindest. Es gibt ein paar ganz kleine, die eventuell noch nicht darunter fallen. Das ist aber auch ehrlich gesagt, glaube ich, eher eine Frage der Zeit. Und dieser Wunsch sozusagen, eine neue Bundesregierung wird es recht richten, ja, das ist eine europäische Richtlinie, die greift durch, unabhängig, ob nationales Recht da ist oder nicht da ist. Wir müssen berichten in 2026 für 25. Das ist so.
Dasselbe gilt ja auch fürs Lieferkettengesetz
Ja.
letztendlich. Auch wenn es vielleicht etwas strenger ausgelegt wird in Deutschland, ist es ja einfach eine EU-Richtlinie, die man nicht wird umgehen können. Und ja, letztendlich auch glücklicherweise, weil es ja auch nicht nur darum geht, hierzulande sozial und nachhaltig und ökologisch zu agieren, sondern eben auch in den Lieferketten. Ich frage mich gerade, irgendwie führt das zu weit, wenn ich Sie jetzt frage, wie man bei der Einführung eines EMAS vorgeht? Sie haben ja schon relativ viel angedeutet, dass es vor allen Dingen eben auf die Einbindung der Mitarbeitenden ankommt. Genau, mögen Sie das einmal kurz skizzieren?
Also die wichtigsten Aspekte jetzt auch bei der EMAS-Einführung sind so ein paar, die man auch aus der CSRD-Berichterstattung kennt. Das heißt, erst mal einmal hinsetzen, muss den Kontext meines Unternehmens einmal Revue passieren lassen. Wo arbeite ich, in welchem rechtlichen Rahmen arbeite ich, wo bin ich da unterwegs? Ich muss auch bei EMAS eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse machen. Das heißt also, ich muss schon wissen, wo sind meine größten Verbraucher beispielsweise, wo habe ich die größten Umweltauswirkungen in meinem Unternehmen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Da ist eine Psychiatrie ganz anders als ein Haus der Maximalversorgung, was auch noch mit Zytostatika arbeitet und so weiter. Also da gibt es schon auch partiell sehr große Unterschiede. Ich muss eine Stakeholder-Analyse machen. Das heißt, was erwarten meine Stakeholder von mir? Da gibt es ganz viele Parallelen so in diesem Bereich. Und wenn ich das habe, dann muss ich sagen, wie binde ich denn dieses EMAS-System in meine Geschäftsphilosophie mit ein? Das heißt, ich muss möglicherweise an der Stelle auch mein Leitbild ein Stück weit anpassen, diese anderen Aspekte mit aufnehmen und muss dann eben, und das ist ein wesentlicher Teil, ich muss dann ein Umweltmanagement-Handbuch machen. Das ist wie ein QM-Handbuch im Bereich Umwelt. Und ich muss natürlich, weil der Verordnungsgeber an der Stelle ja rechtliche Compliance von mir fordert, ich muss einmal wirklich durchgehen und muss sagen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es, welche treffen auf mich zu und ist eine reine Information, dann muss ich da auch regelmäßig agieren. Also so ein typisches Beispiel, wir haben es in bestimmten Bereichen mit Genehmigungen zu tun. Münster hat eine eigene Wasserversorgung, da gibt es wasserrechtliche Genehmigungen, die sind immer zeitlich befristet, da gibt es immer Neuerungen, was die Trinkwasserverordnung angeht. Ich muss sicherstellen, dass das alles akribisch eingehalten wird und dass rechtzeitig Anträge gestellt werden, dass Bestimmungen der Verordnungsgeber eingehalten werden und so weiter. Da haben wir es auch tatsächlich so gemacht. Da habe ich gesagt, ich möchte juristischen Beistand haben aus dem Bereich, der in dem Bereich spezialisiert ist. Wir haben uns einen Rechtsanwalt genommen, der auf Umweltrecht spezialisiert ist, der uns da unterstützt hat. Das heißt, ich habe einen Rechtskataster erstellen lassen, gemeinsam mit ihm. In so einem Rechtskataster sind alle Vorschriften drin. Und wir machen jedes Quartal einmal einen Abgleich, was hat sich geändert, müssen wir aktiv werden oder nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Schlafe ich gut? Ja, ich schlafe gut oder habe gut geschlafen in der Zeit, weil da haben wir es mittlerweile ja mit persönlicher Haftung zu tun und mit Summen, die sind nicht ganz unbeträchtlich. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also von daher, es ist im ersten Aufschlag durchaus auch ein Hieb Arbeit. Jeder, der schon mal ein QM-System eingeführt hat, kennt das. Man muss sich den Rahmen ungefähr genauso vorstellen. Wenn ich gefragt werde, sage ich immer von der Entscheidung, wir wollen es machen, bis zur Erstvalidierung. Wenn man da in etwa ein Jahr rechnet, ist es sportlich, aber ist gut zu schaffen.
Wow, okay. Und dann geht es darum, das am Leben zu halten.
Und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, also das am Leben erhalten, wenn es erstmal etabliert ist und man so zwei, drei Prüfzyklen hinter sich hat, dann ist das ehrlich gesagt überhaupt kein Hexenwerk mehr. Und wir haben tatsächlich mal zwei, drei Jahre gehabt, wo jetzt fällt uns eigentlich nichts mehr ein, was man machen könnte. Aber der Strauß der Möglichkeiten ist unerschöpflich. Dann fragt man mal die Beschäftigten und es gibt sofort wieder ganz viele tolle neue Ideen, an denen man auch tatsächlich arbeiten kann.
Genau.
Sagen Sie uns doch mal ein paar Blumen aus diesem Strauß, also ein paar Beispiele, die Ihnen am meisten imponiert haben, wenn es um die Maßnahmen geht im Rahmen von Green Hospital, die auch im besten Falle sich positiv auf die Qualität der Patientenversorgung und Patientenorientierung
Ja,
auswirken.
also ich sag mal, nicht direkt Patientenversorgung. Das kam auch aus der Mitarbeiterschaft. Wir haben an beiden Standorten schöne Parkanlagen in Münster mitten in der City gelegen. Und es kam die Idee, wir haben doch immer mal wieder Beschäftigte, die werden 25 oder 40 Jahre im Unternehmen sein. Dienstjubiläum. So, und die Idee war, lasst uns doch für diese Beschäftigten einen heimischen Jubiläumsbaum pflanzen. So, das heißt also, wunderbarer Erhalt der Parklandschaft, ein guter Teil für die Biodiversität und unheimliche Wertschätzung für die Beschäftigten. Kommt super gut an, ist total klasse. Wir haben, auch das waren Mitarbeiterideen, wir haben mittlerweile an beiden Standorten einen sogenannten Umweltpfad, der auch von Patientinnen und Patienten unheimlich intensiv genutzt wird. Wir haben in Münster einen Teil unseres Areals umgestaltet mit Unterstützung des NABU in Münster, sozusagen wie es früher, als noch nicht gedüngt wurde und so weiter, mal ausgesehen hat. Münster ist Magerrasen sozusagen. Was gibt es denn da eigentlich? Auch mit Schautafeln versehen. Wird von Patientinnen und Patienten unheimlich gerne angenommen. Wir haben in unserem Gesamtprojekt an unserer Physiotherapie-Sporthalle haben wir auch eine Muckibude angebaut, die von Patienten genutzt werden kann. Die haben wir errichtet gemeinsam mit der Handwerkskammer in Münster. Das Ding ist eröffnet worden 2012 und ist damals schon nach ökologischen Kriterien und zwar sehr intensiv errichtet worden. Das heißt, nachwachsende Rohstoffe, Passivhaus, also Nullenergiehaus, wir haben Wärmetauscher da mit drin und so weiter, haben ein super Raumklima und diese Bude ist, Muckibude sage ich immer dazu, dieser Fitnessraum ist tatsächlich von Patientinnen und Patienten von morgens um 8 bis abends um 9 belegt und kann an anderen Zeiten auch von Beschäftigten genutzt werden. Also da ist es eine wirklich eine Win-Win-Win-Situation fürs Unternehmen, für Patientinnen und Patienten und auch für die Beschäftigten.
Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für die schönen Beispiele. Wir machen mal einen ganz kleinen Bruch. Ich habe das Gefühl, das Thema Ernährung und Essen liegt Ihnen besonders am Herzen. Nochmal gefragt, Sie sind ja auch Biomentor. Was ist das denn eigentlich genau?
Also, Biomentor ist ein Netzwerk von Verantwortlichen in der Verpflegungsbranche. Wir sind bewusst kein Verein, sondern sind ein loser Verbund als Netzwerk, die sich alle diesem Thema ökologische Verantwortung in der sogenannten Außerhausgastronomie, Gemeinschaftsverpflegung verschworen haben. Also wir haben Studierendenwerke mit dabei, die Versicherungskammer in Bayern ist dabei, große Betriebsgastronomie, als Beispiel nenne ich mal Lindegase in Süddeutschland bei Pullach. Es sind aber auch andere Krankenhäuser dabei. Und alle, die da dabei sind, die brennen wirklich für dieses Thema, insbesondere Produkte aus ökologischer Erzeugung. Und wir versuchen mit unseren Beispielen deutlich zu machen, da geht viel mehr, als man sich das gemeinhin so vorstellt. Also meistens hört man immer, das kostet alle viel zu viel, man kriegt die Lebensmittel nicht, die man tatsächlich braucht. Und mit unseren Beispielen versuchen wir zu zeigen, dass es tatsächlich doch geht und das über die Branche hinweg.
Okay. Veröffentlichen Sie diese Beispiele?
Also es gibt eine Reihe von schriftlichen Veröffentlichungen tatsächlich, meistens in den einschlägigen Fachgazetten natürlich, die sich mit dem Bereich Ernährung und Großküche auseinandersetzen, die bekannt sind. Darüber hinaus sind wir aber auch sehr, sehr aktiv mit Vorträgen unterwegs. Wir haben immer in den Küchen auch Hospitationen, dass Menschen aus anderen Küchen kommen und sagen, würde ich mir gerne mal angucken. Vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren ist zum Beispiel das Uniklinikum Essen bei uns zu Besuch gewesen. Professor Dr. Dobosch und Frau Hünninghaus, ja, die auch ja sehr aktiv sind, auch unter anderem mittlerweile mit dem Beispiel Ernährung. Also wir versuchen, unser Beispiel weiterzugeben, nicht nur schriftlich mit Veröffentlichungen, sondern vor allen Dingen eben auch mit Vorträgen. Ich bin gerade jetzt noch eingeladen worden für Ende Februar von Baden-Württemberg, da über unser Beispiel mal zu erzählen, wie kann man sowas umsetzen, speziell auch im Krankenhausbereich. Und da sehen wir sozusagen, unsere Botschaft drin ist ein ehrenamtlicher Kreis. Und allesamt Top-Experten brennen dafür. Und wir haben eben Gastronomen, Köche, aber eben na, auch Menschen wie mich dabei, weil ich eben auch für dieses Thema so ausgesprochen brenne und mit unserem Beispiel auch sagen, es geht.
Das klingt sehr gut. Nun sind Sie ja nicht nur Biomentor, sondern auch seit neuestem Gastjuror des aktuellen Lofat-Preises. Das Thema lautet ja Green Hospital, Umweltschutz und Ressourceneffizienz in Krankenhäusern. Welche Kriterien sind Ihnen denn bei der Bewertung der eingereichten Projekte besonders wichtig?
Also für mich wäre ein ganz, ganz großes Kriterium erstens, ne, wie binden die einzelnen Projekte die Beschäftigten mit ein? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Stellschraube, die wir haben. Und das Zweite ist für mich ganz wesentlich die Übertragbarkeit. Also ein Projekt, was sozusagen eine Insellösung darstellt, wo man sagen muss, das funktioniert bei diesem einzelnen Haus, weil. Aber es kann nicht in die Breite gegeben werden. Das fände ich schade. Also ich liebe Projekte, wo man sagen kann, selbst wenn man hier und da so ein bisschen die Parameter vielleicht feststellen muss, aber es ist in Anführungsstrichen eine gewisse Blaupause auch für andere, die es auch machen können. Das wären für mich so zwei elementare Punkte, wo ich sage, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich muss grundsätzlich sagen, ich finde die Ausrichtung des Lofat-Preises 2025 wirklich super klasse, passt absolut in die Zeit. Ich finde es wichtig und freue mich sehr darüber und bin wirklich stolz drauf, dass Sie gesagt haben, wir hätten Sie gerne als Gastgeber dabei.
Sehr schön, vielen Dank. Also das Kriterium der Übertragbarkeit, das ist auch der Stiftung beziehungsweise unserem verstorbenen Stifter Dr. Christoph Lofert, das war ihm immer sehr, sehr wichtig, dass eben die Projekte Best-Practice-Beispiele sind, die sich auch auf möglichst viele Institutionen übertragen lassen, um eine große Wirkung zu erzielen. Insofern sind wir
Und ich,
gespannt, was Sie auswählen werden mit Ihren
ja, ich bin
Ideen.
auch sehr, sehr gespannt. Also ich weiß, ich sage immer, es gibt so viele gute Ideen und viele sind gar nicht so bekannt. Also die meisten guten Ideen sind schon mal irgendwo gedacht worden. Ich persönlich bin auch ein großer Freund davon zu sagen, ne, nicht immer nur im Krankenhausbereich gucken, auch produzierendes Gewerbe will Energie sparen, will CO2 sparen, also einfach mal über den Tellerrand gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es für Bewerbungen gibt, wo die Schwerpunkte gelegt werden und was es auch an neuen Ideen gibt, die ich noch gar nicht kenne. Aber also ich freue mich riesig drauf.
Ja, wir sind auch gespannt. Machen Sie gerne noch mal ganz viel Werbung überall, die uns viele Bewerbungen beschert. Und Julia, hast du noch eine abschließende Frage?
Na klar, also der Lofert-Preis ist das eine und trägt hoffentlich tatsächlich dazu bei, das Thema einfach weiterhin und noch stärker auf die Agenda von Krankenhäusern und auch insgesamt im Gesundheitswesen zu setzen. Die letzte Frage lautet immer in Bezug darauf, dass ja Deutschland 2045, zumindest noch, klimaneutral sein will. Das ist ja das Ziel. Wie sieht Ihrer Meinung nach das Krankenhaus der Zukunft aus, wenn wir jetzt tatsächlich Nachhaltigkeit priorisieren würden? Aber insgesamt, was ist Ihre Vorstellung? Wie sieht 2045 das Krankenhaus aus?
Also, wenn ich meine Vorstellung sagen darf und meinen Wunsch sagen darf, dann
Bitte.
haben wir sozusagen erstmal eine besser gestaltete Rahmengesetzgebung für die Einrichtung des Gesundheitswesens. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich wünsche mir ein Krankenhaus, was ganzheitlich denkt, was natürlich als allererstes den Patienten im Fokus hat, aber genauso auch die Beschäftigten, die Umwelt, also so diesen gesamten Nachhaltigkeitsbereich, dass die Krankenhäuser so ausgestattet sind, auch finanziell ausgestattet sind, dass sie das auch umsetzen und leben können. Und dass wir insgesamt eine Gesundheitsversorgung in Deutschland haben werden, die diese Aspekte alle mit berücksichtigt und parallel dazu eben auch natürlich den Patienten weiter im Fokus hat und nicht das Geschäftsfeld Patient, sondern wirklich die Gesundheit des Patienten.
Da können wir uns absolut anschließen, Ihrer Vision. Und vielleicht ist es auch tatsächlich mehr als eine Vision, sondern ein großes Ziel, was sich tatsächlich angehen lässt. Ja, jetzt erstmal sind wir gespannt auf den Lofert-Preis. Danken Ihnen ganz herzlich für das Interview und eben auch dafür, dass Sie mit Ihrer Expertise uns zur Verfügung stehen. Und ja, vielen Dank
Vielen
erstmal.
herzlichen Dank.
Von mir auch vielen herzlichen Dank.
Okay.
Dankeschön für das tolle Interview.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Schreiben Sie gerne einen Kommentar oder geben Sie uns ein Like. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.